Willkommen zum TV-Podcast. Heute mit einem Special Guest. Die meisten kennen ihn als CEO von Marco Polo. Das war er bis 2017. Jetzt ist er Beirat, Business Angel und Buchautor. Und er hat der Branche immer noch viel zu sagen. Das tut Alexander Gedert jetzt hier im TV-Podcast. Ich bin Judith Kessler. Hallo. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Ja, Judith, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
Alex, es gibt eine Rubrik beim Stern, die heißt Was macht eigentlich? Und da werden Persönlichkeiten interviewt, die lange im Rampenlicht standen und jetzt eher so aus dem Hintergrund agieren. Du bist in der Branche vielen bekannt als CEO bei Marco Polo, hast das über 20 Jahre gemacht, bis 2017. Also jetzt auch an dich die Frage, was macht eigentlich Alexander Gedert?
Ja, also ich habe jetzt ein zum Teil anderes Leben als vorher und ich bin zwar immer noch glücklich und führe ein schönes Leben und das habe ich aber vorher auch gemacht, deshalb hat sich da in der Hinsicht nicht so viel verändert, aber ich bin jetzt nicht mehr operativ tätig, bin jetzt als Aufsichtsrat und Beirat tätig und habe 5 Mandate und das ist natürlich viel weniger Tätigkeit als vorher. Und dann investiere ich noch so ein bisschen in Startups, ne, das macht sehr viel Spaß, so mit jungen Leuten und so sein Wissen ein bisschen weiterzugeben und habe eben auch noch 2 Bücher geschrieben in den letzten 4 Jahren.
Okay, ich sehe schon, die wird nicht langweilig.
Das ist richtig.
Ich würde gerne nochmal auf deine Zeit als CEO bei Marco Polo zurückblicken, zum Einstieg. Du hast das Unternehmen ja durch ganz turbulente Zeiten gesteuert. Wenn du zurückblickst, welche deiner damaligen Entscheidungen wirst du heute anders treffen?
Ja, ich habe jetzt natürlich auch viel mehr Zeit zum Nachdenken und da rekapituliert man auch so ein bisschen die alten Zeiten und jetzt als Beirat-Aufsichtsrat begleite ich ja auch CEOs und versuche da zu unterstützen und da habe ich schon reflektiert, was ich gut und was ich nicht so gut gemacht habe und na, da gibt es schon einige Dinge, die ich anders machen würde. Also zum Beispiel würde ich einige Dinge viel schlanker machen, einfacher machen, viele Prozesse also verschlanken, vereinfachen und dementsprechend auch billiger machen und auch weniger machen. Nicht? Also das ist so ein Thema.
Mach das mal konkret.
Ja, ich bin ja eigentlich Controller und Controlling ist immer noch was ganz Schönes und das macht mir immer noch viel Spaß. Ne, aber man muss ja nicht alles kontrollen. Man kann auch einfach so kleinere Sachen einfach laufen lassen, ohne dass man dann gleich KPIs und dass man dann gleich betriebswirtschaftliche Analysen damit macht. Da kann man auch auf Schwerpunkte setzen. Also ganz konkret, man kontrollt nur noch die großen Shop-in-Stores und nicht mehr die kleinen oder die großen Franchise-Nehmer und nicht mehr die kleinen. Oder also so, dass man sich also um die größeren Dinge kümmert.
Warst du ein Mikromanager?
Ich selber nein, das nicht, aber ne, ich habe dafür gesorgt, dass andere das sind, mhm. Ne, die sich dann richtig darum kümmern und das habe ich sicherlich übertrieben. Dann habe ich auch einige Personalentscheidungen falsch getroffen und das würde ich im nächsten Mal auch anders machen. Dieses Personal auswählen, da habe ich einige Fehler gemacht, ja, und da würde ich sicherlich ein paar Dinge anders machen.
Und welche Fehler hast du gemacht?
Ja, die falschen Leute eingestellt.
Obviously, aber ja. Wie kam es dazu? Also was hast du da übersehen? Was hast du?
Ja, das ist eine delikate Geschichte. Ich würde noch analytischer rangehen an die Auswahl und natürlich immer das Bauchgefühl mitstimmen lassen. Aber ich habe zu sehr aufs Bauchgefühl gesetzt und zu wenig an die Analytik geglaubt. Und das würde ich beim nächsten Mal sicherlich anders machen. Mhm. Ne? Und dann sicherlich auch so ein paar Investitionsentscheidungen. Also wenn ich zum Beispiel an Dänemark denke, nicht, und das habe ich nicht gut gemacht. Nicht, da haben wir so viel Geld verloren. Nicht, das ist ja, das war nicht gut. Ich habe auch glücklicherweise einige gute Entscheidungen getroffen, aber ne, und wahrscheinlich eher mehr gute als schlechte, aber trotzdem, da waren schon ein paar dabei, ne, die nicht gut waren.
Gute Entscheidung, welche waren das?
Ja, ne, eines der wesentlichsten Entscheidungen auf Stärken zu setzen. Ne, diese Stärken, das ist ja kein sehr deutsches Thema, weil so werden wir groß in der Schule, da geht es eher um Schwächen als um Stärken. Also das ganze Schulsystem ist defizitorientiert und es gibt auch viele Führungskräfte, die sind defizitorientiert. Das heißt, sie kümmern sich mehr um die Schwächen der Mitarbeiter als um die Stärken. Und das habe ich ganz anders gemacht und ich habe wirklich gesagt, was können wir am besten? Und da Vollgas. Nicht? Und das war ein wesentlicher Punkt, warum Marco Polo so gewachsen ist in der Zeit.
Jetzt warst du als CEO, als externer Manager in einem Familienunternehmen eingebettet. Da bist du ja nochmal ganz anders gefordert. Da musst du den Eigentümerinteressen gerecht werden. Gleichzeitig hast du den Marktdruck. Da sind nochmal ganz andere Management-Skills gefordert. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen einem guten Management vor diesem Hintergrund und echter Führung?
Du bringst jetzt echte Führung mit Familienunternehmen zusammen, richtig?
Ja, weil es natürlich aus einem, als Familienunternehmer man, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr mitbringen muss und als ein guter Manager und gleichzeitig man als guter Manager in einem Familienunternehmen in diesem Kontext auch, glaube ich, nochmal ganz andere Führungsqualitäten zeigen muss, als nur in Anführungsstrichen ein guter Manager zu sein, der den KPIs gut abliefert. Mhm.
Im Wesentlichen geht es darum, dass man die Familie versteht. Wo setzt die Familie die Schwerpunkte? Und man ist gut beraten, wenn man diese Schwerpunkte kennt und diese Schwerpunkte zu seinen eigenen Schwerpunkten macht. Nicht? Also ich will nicht sagen 1:1, ne, aber in vielen Dingen, gerade bei den wichtigen Dingen, doch schon diese Schwerpunkte, dass man die übernimmt, dass man die zu seinen eigenen Themen macht. Und das ist auch so dieses, ne, dass man sich wirklich mit der Idee und mit den Befindlichkeiten der Familie wirklich auseinandersetzt. Und das erwarte ich von einem Manager für ein Familienunternehmen. Und das habe ich aber Zeit meiner Karriere gemacht. Ich habe nur für Familienunternehmen gearbeitet, meine ganze Karriere nur für Unternehmer gearbeitet. Und das hat mir viel Spaß gemacht, weil man da auch unheimlich viel lernen kann. Ich war ja ein sehr ehrgeiziger Manager und habe viel aus Büchern gelernt und vom Tun gelernt. Aber ich habe eben auch sehr viel von den Unternehmern gelernt, weil die haben so eine gewisse, ein Gefühl, ein Instinkt für Entscheidungen und für Momente, für den richtigen Zeitpunkt. Das hatte ich als Manager teilweise nicht.
Wo kommt das her?
Tja, da habe ich viel drüber nachgedacht und ich kann dir leider keine Antwort darauf geben. Und ich habe da sehr viel von Herrn Böck gelernt und wenn es um Entscheidungen geht, besonders Investitionsentscheidungen, dann hat er wirklich ab und zu gesagt, Alexander, wart mal ab. Und du kannst dir vorstellen, abwarten ist nicht meine Stärke. Und trotzdem war es dann so, ein Jahr später war der Preis niedriger. Nicht? Dann haben wir tatsächlich deutlich weniger bezahlt als einer im Vorher. Nicht? Und ich wollte natürlich schnell, wollte die Dinge erreichen und wollte Dinge umsetzen. Aber ab und zu ist Warten tatsächlich eine weise Entscheidung und das muss ich lernen und habe es sehr geschätzt.
Eine langfristige Perspektive versus so ein Getriebensein aus dem Daily Business hinaus.
Exakt, genau. Ne? Und gerade die Balance zwischen Chance und Risiko. Mhm. Manager sind ja, die schnell was erreichen wollen, sind natürlich nicht so risikoaffin, sondern eher chancenorientiert. Und langfristige Familienunternehmer eher ein bisschen risikobewusster und nicht so chancenorientiert. Und da eine gute Balance zu finden und auch mal das Pendel in die eine Richtung, mal in die andere Richtung. Das ist ja wieder so ein scheinbarer Gegensatz, Chance und Risiko. Und da manchmal schnell Chance sehen und dann umsetzen, aber eben auch ab und zu mehr das Risiko sehen und abwarten.
Du sprichst gerade von Gegensätzen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht immer so sich harmonisch ergänzt. Was sind da so die Herausforderungen, CEO versus Eigentümer, Familienunternehmer?
Der Eigentümer, der dann nicht CEO ist, der hat einen gewissen Abstand zur operativen Tätigkeit und das erlaubt ja ein längeres Nachdenken und auch ein längeres Reflektieren. Und als operativer Manager hat man ja viele Themen auf dem Tisch und da entscheidet man manchmal eben zu schnell und denkt nicht lange drüber nach. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man jemanden hat, der ein bisschen länger nachdenkt.
Wir haben in den vergangenen Jahren eine Reihe von Unternehmen gesehen, die sich aus dem Markt verabschiedet haben. Haben die sich ein bisschen zu sehr auf diesem Erfolg ausgeruht? Also ist ihnen nicht gelungen, aus diesem jahrzehntelangen Erfolg heraus Veränderung zu bewegen, also Transformation einzuleiten, um halt auch in Zukunft noch im Markt bestehen zu können?
Ja, also diese Marken, die du gerade genannt hast, die haben sicherlich viele Fehler gemacht. Und der größte Fehler ist, dass sie sich zu wenig verändert haben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man den Kern einer Marke den konstant lässt und auf der Basis permanent verändert. Und das ist das Entscheidende, dass man immer wieder justiert, immer wieder was neu macht, immer wieder was anders macht, immer wieder investiert und die neuen Chancen sieht. Und das ist ganz wichtig. Und es gibt eben viele, die verpassen das. Nicht viele, die sehen das nicht, die aus irgendwelchen Gründen entscheiden sie es nicht. Ein schönes Beispiel ist der E-Commerce. Es gab Marken, die haben sich sehr spät entschieden, in E-Commerce zu investieren und die haben jetzt große Probleme. Die aber relativ früh sich das entschieden haben, in E-Commerce zu gehen, die haben einen unglaublich großen Vorsprung und können dann dementsprechend den Endverbraucher viel besser erreichen. Und die Marken, die das zu spät machen, die sich nicht verändern, die erreichen den Endverbraucher einfach nicht mehr. Mhm. Und das ist ein großes Thema. Und da immer diese Kombination aus Marken-DNA und auf der Basis permanente Veränderungen. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch, was das zweite Buch, was ich geschrieben habe, eben dieser Dreiklang aus Marke, Menschen und Management. Und da ist es auch sehr deutlich, also auch mir nochmal sehr deutlich geworden, als ich die Details dazu zusammengetragen habe, dass die Veränderung, das ist ein wesentlicher Faktor.
Wenn man jetzt in Transformation investiert, den Prozess einläutet, dann gibt es ja so dieses Valley of Death, wo quasi die Investitionen, die eingeläuteten Veränderungen noch nicht wirklich tragen, aber das andere Geschäftsmodell auch noch massiv unter Druck ist und auch nicht mehr wirklich viel abwirft. Wie führt man denn durch diesen kritischen Moment?
Da bedarf es sehr viel Gefühl und sehr viel Fingerspitzengefühl, um da durchzukommen, an die alten Dinge sozusagen noch zu betreuen, aber eben sozusagen ausphasen zu lassen und in die neuen Dinge zu investieren. Zu dieser Veränderung noch würde ich gerne noch ergänzen, dass es darum geht, permanent zu verändern. Und das haben, ich glaube, einige noch nicht verstanden, und zwar die gesamte Firma. Viele sagen immer nur, wir müssen das Produkt besser machen. Oder dann sagen einige, wir müssen den Vertrieb besser machen. Oder wir müssen die Beschaffung anders auf die Beine stellen und so. Und ich glaube, das betrifft das gesamte Unternehmen.
Das muss ein holistischer Prozess sein, im Grunde genommen. Du kannst das eine nicht ohne das andere.
Exakt, das ist so ein ganzheitliches Thema. Und da muss die ganze Firma mitziehen. Und die Menschen haben ja Angst vor Veränderung. Und wenn man kommuniziert, dass auch viele Dinge gleich bleiben, nicht zum Beispiel im Besonderen die Marke. Die Marke bleibt ja gleich, die DNA der Marke bleibt gleich. Damit kann man den Menschen die Sicherheit geben, dass sie bereit sind für die Veränderung. Ich habe das immer verglichen mit einem Bambus. Der Bambus ist ja eine Pflanze mit einer sehr starken Wurzel, aber extrem beweglich im Wind. Und es kann ja winden, und das ist ja sehr häufig der Fall. Und die Wurzel reißt nicht raus, sondern sie bewegt sich in den Wind. Ich finde, das ist ein schönes Bild, was zeigt, wie ein Unternehmen erfolgreich sein kann. Das ist das Thema, die Marke ist stark. Und das erlebe ich sehr oft, auch als Aufsichtsrat und Beirat. Wenn ich in die Firma komme, meine erste Frage ist immer, wie ist die Vision der Marke? Warum gibt es diese Marke? Und solange ein Eigentümer da ist, der das im Bauch hat, der entscheidet alles, weiß alles, kann alles und macht das alles intuitiv richtig. Ganz kompliziert wird es, wenn dieser Eigentümer mal nicht mehr da ist. Und das dann nicht aufgeschrieben wird, das nicht wirklich gepflegt wird. Dann ist die Gefahr sehr groß, dass das Unternehmen Schwierigkeiten bekommt.
Du begleitest viele Nachfolgen ja auch als Beirat. Was sind da so die Größen? Also du hast es gerade genannt, die Heritage des Unternehmens muss gelebt werden, muss weitergegeben werden und so. Aber abgesehen davon, also um es nochmal ein bisschen stärker runterzubrechen, was sind da die größten Stolpersteine eigentlich, die verhindern, dass Nachfolge, speziell im Mittelstand, in Familienunternehmen gelingt? Also wir haben ja einige Beispiele erlebt, wo das schwierig war.
Die erste Frage, die beantwortet werden sollte, ist, was will die neue Generation, also die junge Generation, was will die Generation wirklich? Will sie wirklich das Unternehmen übernehmen? Und das manchmal wird das nicht ehrlich beantwortet und die jungen Leute werden dann in eine Rolle reingedrängt, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Und die zweite Frage ist, können sie das? Nicht? Also ist die neue Generation wirklich in der Lage, ein Unternehmen zu führen? Und da gibt es auch leider einige Beispiele, wo die Fähigkeiten nicht zu den Anforderungen, zu den Kompetenzen, also zu der Anforderungsprofil passte. Und das ist so die schwierigste Entscheidung von beiden Seiten. Auf die junge Generation, dass sie einsieht, dass sie nicht geeignet ist, und die ältere Generation, die dann zugeben muss, dass die Kinder es dann doch nicht schaffen und so.
Das ist ganz schwierig, weil dann natürlich die Rollen vermischen. Das ist eine Entscheidung, irgendwie ja doch dann auch eine Entscheidung gegen das eigene Kind in gewissem Maße. Auch wenn man Rolle, Unternehmenserbe und Familienunternehmer, Eigentümer eigentlich hatte.
Es ist sehr, sehr schwierig.
Und das ist dann deine Rolle auch als Beirat, da als quasi neutrale dritte Instanz zu sagen, habe ich Bauchschmerzen.
Ja, also erstmal Gespräche führen und dann dabei zu unterstützen, will die Generation, kann die Generation. Und dann, wenn man beides sagt, ja, und dann kann man auch dann dabei unterstützen, dass man die verschiedenen Kompetenzen lernt, und aber auch auf der anderen Seite, dass die Älteren auch die Toleranz haben, Dinge auszuhalten, die junge Generation anders macht. Weil es ist ja nicht so, dass wenn die Älteren dann einen Schritt zurückgehen, dass die Jungen das dann genauso machen wie die Alten.
Du hast jetzt gerade einen Familienunternehmer als sehr langmütig beschrieben, was operative Entscheidungen angeht, strategische Entscheidungen. Ist es denn anders, sobald die eigenen Kinder involviert sind? Also ist man da möglicherweise weniger geduldig als
es? Ja, ich glaube, das ist mal so. Auf der einen Seite hat natürlich ein Sohn, eine Tochter, hat einen höheren Credit oder hat einen höheren Vertrauensvorschuss. So. Auf der anderen Seite schaut man aber trotzdem sehr kritisch und fühlt ja ganz anders mit, wenn die junge Generation das macht. Und das ist auch so ein Balanceakt, den die ältere Generation da mitmachen muss. Und das ist schon, ich stelle mir das als Vater nicht einfach vor. Jetzt bin ich keiner, sondern ich bin ja eher der das dann als Beirat begleitet. Das ist manchmal nicht so einfach, aber trotzdem ist es das auch schön anzusehen, dass der Vertrauensvorschuss auch viel erleichtert. Und das ist schön mit anzusehen, vor allen Dingen, wenn es dann gut geht.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen detaillierter auf deine Rolle als Beirat eingehen. Ja. Also wenn du es jetzt vergleichst mit deiner Rolle als CEO, was würdest du sagen, ist tatsächlich der größte Unterschied?
Also ein CEO macht ja, der tut ja, der ist ja wirklich tätig und steht im Rampenlicht. Und als Beirat, Aufsichtsrat, steht man nicht im Rampenlicht und man tut ja nichts, sondern man hat einen Blick von außen, man gibt Hinweise, man gibt seine Erfahrung weiter, man gibt auch vielleicht auch mal ein paar Ratschläge, man kann erzählen, Fehler, die man gemacht hat, dass sie nicht nochmal gemacht werden. Man ist aber auch Coach, man unterstützt und man darf nicht vergessen, als CEO ist man auch einsam, ist man alleine. Und da tut es manchmal sehr gut, wenn man jemanden hat, der keine eigene Agenda hat, mit dem man reden kann. Und als Beirat-Aufsichtsrat hat man ja keine eigene Agenda. Und das ist ein ganz großer Vorteil, und ist damit ein guter Sparringspartner für den CEO. Und diese Unterstützung, dieser externe Blick, der kann auch manchmal für sehr viel Klarheit sorgen. Denn wirklich, man darf nicht vergessen, wenn der CEO mit anderen Vorstandskollegen oder mit anderen Mitarbeitern im Unternehmen trifft, weil jeder Mitarbeiter hat eine eigene Agenda. Und das hat eben der Beirat-Aufsichtsrat hat das eben nicht. Und das ist ein großer Vorteil.
Das ist ein Mehrwert. Wo sind denn die Grenzen des Beirats? Also wo ist man auch als Beirat limitiert?
Naja, wenn man Dinge empfiehlt, die der CEO nicht machen möchte. Und man darf auch nicht erwarten, als Beirat, dass die Dinge eins zu eins umgesetzt werden. Und so. Das tue ich auch nicht mehr.
Aber ist schwer, oder?
Teils. Also beim CEO werden diese Eitelkeiten bedient und als Beiratsaufsicht eben gar nicht, nicht. Also das ist, man wird nicht eingeladen, keiner weiß, was man tut. Und daher ist das eine ganz andere Rolle. Und genauso, wenn die Entscheidung, die der CEO tätigt, werden immer dem CEO zugute gehalten und nicht dem Aufsichtsrat oder Beirat. Nicht? Und so. Und das ist eine Sache, das muss man lernen, das ist anders.
Lektion in Demut ein bisschen.
Jawohl, das ist so, genau. Und ich meine, ich habe da glücklicherweise ist mir das nicht schwer gefallen und glücklicherweise brauche ich diesen Status und so. Das ist mir nicht schwer gefallen, dass ich das nicht mehr habe. Und glücklicherweise dann die eigentlich alle aus der Branche sprechen noch mit mir, obwohl ich eben keine operative Rolle mehr habe. Wenn ich irgendwo mit und man begrüßt sich, ich meine, du kennst unsere Branche, ist ja klein und man sieht sich und man quatscht miteinander und dann trinkt man mal ein Bierchen zusammen oder ein Glas Wein und so. Ich habe da immer noch viele Kontakte, die ich pflegen kann. Aber das ist eben jetzt ganz anders, weil ich operativ halt nichts mache. Nicht? Aber das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Und gerade wenn man mal aufhört, und ich habe ja relativ jung aufgehört, vor 8 Jahren schon, und da war ich ja 53, und das war schon ein gewisses Risiko, wenn man dann aufhört. Glücklicherweise hat es gut geklappt.
Weil du gerade sagtest, der CEO muss nicht immer zwingend das umsetzen, zu was du ihm geraten hast. Es ist auch nicht immer leicht für dich, das dann auszuhalten. Wie viel Konflikt hält denn eigentlich diese spezielle Beziehung CEO-Beirat aus?
Ja, das ist eine gute Frage, aber auch eine sehr schwierige Frage, das zu beantworten. Denn das ist sicherlich eine sehr einzelfallbezogene Sache. Es gibt sicherlich ein paar Dinge, wo man wirklich sehr insistierend berät, einige Dinge nicht zu tun. Ne, und andere Dinge, wo es nicht ganz so wichtig ist. Und trotzdem ist es eben wichtig, dass man seine Rolle versteht. Und seine Rolle ist eben, nur Vorschläge zu machen und nur Empfehlungen auszusprechen und nicht Dinge durchsetzen zu wollen. Und gerade im Aktienrecht ist es ja auch so, als Aufsichtsrat, da steht ja auch im Aktienrecht drin, dass der Vorstand ist im nicht weisungsgebunden ist zu den Entscheidungen des Aufsichtsrats. Und das ist ein ganz wichtig, was viele nicht wissen, aber das ist ein wichtiges Kriterium. Und das zeigt eben auch diese Unabhängigkeit und diese Stärke nach deutschem Recht, dass der Vorstand eben die operative Macht hat und nicht der Aufsichtsrat.
Also hast du gar keinen Einfluss?
Ja, am Ende ist es so, dass man dann keinen Einfluss mehr hat. Ja, ist richtig. Mhm. Ja, das stimmt. Man ist also, man schlägt vor und hat trotzdem aber eine gewisse Verantwortung. Nicht, man ist also nicht Berater, sondern man ist schon Organ der Gesellschaft. Und deshalb geht es eben mehr um Begeistern, also den CEO zu unterstützen, zu begeistern, mitzunehmen. Und dass er gerne einen Ratschlag, einen Hinweis annimmt und dass man das mehr auf Augenhöhe macht. Und das ist ja, das ist schon richtig so, dass man das in einem anderen Zusammenhang mit einer anderen Tonalität machen sollte.
Wie antagonistisch sollte denn Beirat versus CEO besetzt sein? Also macht es Sinn, dass ein CEO sich eher jemanden holt, der tickt wie er selbst, der mitgeht bei allen Entscheidungen oder sich stärker in seine Rolle hineinversetzen kann? Oder sollte man nicht einen sehr konträren Manager-Typus sich als Beirat holen, damit man stärker gechallenged wird?
Am Ende geht es darum, dass man, ne, dass man die Firma gemeinsam, ne, führt und dass man das gleiche Ziel hat. Deshalb eine konträre Persönlichkeit, ne, das würde ich nicht machen. Wo der Konflikt sozusagen vorprogrammiert ist, das würde ich nicht machen. Weil es sollte zusammen in die gleiche Richtung gehen. Ne, trotzdem sollte man sich genau überlegen, welche Kompetenzen man besetzen möchte, wenn man den Beirat besetzt. Ne, und da kommt es eben auf die Situation, in der die Firma steckt, kommt es drauf an. Und ne, zum Beispiel, wenn Wachstum das Wichtigste ist, dann holt man sich vielleicht jemanden, der Vertrieb gemacht hat, ne, vielleicht auch internationalen Vertrieb gemacht hat. Wenn man aber mehr in einer Sanierung ist, dann sollte man sich vielleicht besser jemanden holen, der schon mal eine Sanierung gemacht hat. Und wenn es darum geht, in der Supply Chain, dann sollte man vielleicht jemanden haben, der schon mal eine Produktion geleitet hat und der sich da auskennt. Ich bin auch ein Freund davon, dass man etwas flexibler ist und dass man nicht so langfristige, ne, vor allem, dass man nicht so langfristige Besetzungen hat, sondern dass man sagt, also jetzt für die nächsten 2-3 Jahre brauche ich die Kompetenz und dann vielleicht wechsle ich das, dann nehme ich wieder 2-3 Jahre. Und das gibt's in Deutschland auch nicht so sehr, weil diese Gremien werden ja sehr statisch besetzt. Und meiner Meinung nach ist das für die Firma nicht gut. Ne, sondern dass man mehr wechselt und neue Impulse, ne, in den Beirat-Aufsichtsrat holt.
Ja, scheint mir, da wird auch gern mal so aus den Erfergruppen rekrutiert.
Ja, das ist ja dieses Old Boys Network. Das halte ich für nicht gut. Mhm. Ich finde es besser, wenn man das professioneller macht. Also wenn man mehr drüber nachdenkt, welche Kompetenzen möchte man gerne und sich dann wirklich hinsetzt und das professionell sucht. Mhm. Und das halte ich für deutlich weiser, um einfach den Mehrwert dieses Gremiums zu erhöhen.
Dann wahrscheinlich auch mal über den Tellerrand zu schauen, sich mal jemanden reinzuholen, der vielleicht nicht aus der Branche kommt. Oder ist es wichtiger, dass man jemanden hat, der wirklich tief drin ist und Verständnis hat?
Auch ein fremder Manager hat ja sicherlich die Kompetenz, sich in die neue Branche mit reinzudenken. Und trotzdem ist es wichtig, dass man auch mal externe Impulse erhält und daraus lernen kann und dass man da mal Dinge anders machen kann. Halte ich für sehr wichtig.
Wenn man jetzt neu als Beirat kommt, dann hast du gesagt, die erste Frage, die du stellst, ist, warum gibt es die Marke? Mhm. Was ist eigentlich die Daseinsberechtigung?
Jawohl.
Wenn du länger im Unternehmen bist als Beirat, was sind denn so blinde Flecken, wo du gemerkt hast, es tritt immer wieder auf die du aufmerksam machen musst, möchtest als Beirat?
Ja, die zweite Sache ist, dass ich eine betriebswirtschaftliche Transparenz erwarte. Und da sieht man schon sehr schnell, wie das Unternehmen betriebswirtschaftlich geführt wird. Und ich hatte ja eben schon erwähnt, dass ich von der Ausbildung Controller bin und da habe ich schon eine gewisse Erwartung an die betriebswirtschaftliche Darstellung und das ist noch wichtig. Dann, was ich auch mache, ich mache sofort Termine mit der zweiten Führungsebene, weil ich möchte gerne die Kultur des Unternehmens kennenlernen und die Kultur wird durch die Mitarbeiter präsentiert und deshalb mache ich immer noch Termine mit der Ebene drunter, nicht nur mit den Vorständen, sondern auch nicht nur mit den Geschäftsführern, sondern auch mit der Ebene drunter. Und das ist sehr interessant, weil da bekommt man mit, wie das Unternehmen arbeitet, wie die Entscheidungen getroffen werden, wie man miteinander kooperiert, wie man miteinander spricht, was herrscht da für ein Miteinander, wie geht man mit Veränderungen um und wo wird investiert und das ist sehr interessant und da lernt man das Unternehmen noch besser kennen und das mache ich jedes Mal, wenn ich in einen Beirat komme. Ich mache dann die Termine so Schritt für Schritt, aber das ist unglaublich interessant, was man da mitbekommt, also die Menschen kennenlernen.
Kannst du erzählen aus deiner Tätigkeit in den vergangenen Jahren? Klar, du kannst keine Namen nennen, aber was ist dir besonders hängen geblieben? Was ist dir besonders nachgegangen aus dieser Zeit?
Also besonders nachgegangen ist mir in einem Fall ein Konflikt, der mir sofort aufgefallen ist. Und der Konflikt war da zwischen zwei Bereichen und das ging durchs ganze Unternehmen. Und das musste sofort gelöst werden. Wenn man so einen wesentlichen Konflikt hat, das funktioniert nicht. Jede Firma muss gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Und wenn so einige Bereiche nicht miteinander kooperieren, das ist nicht gut.
Und wie löst man, wie hast du den Konflikt gelöst oder hast geraten, diesen Konflikt zu lösen?
Ja, also das Erste ist, dass man den offen anspricht und dass dann die operativen Manager da motiviert werden, diesen Konflikt zu lösen. Und das geht ja, nicht? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das müssen dann natürlich wieder die Manager machen, nicht? Und so. Das kann man als Aufsichtsrat nicht machen, nicht? Und so, nicht? Aber das ist, dass man dann dahinterher ist, dass dieser Konflikt gelöst wird, damit man gemeinsam nach vorne arbeitet. Dann meistens nimmt man dann einen Coach dazu, eine externe Person, da kann man auch ein paar mal eine Adresse geben, ne? Aber das müssen die dann schon selber machen. Also die müssen sich auch einen Coach selber suchen, ne? Weil das ist ja eine sehr diffizile Situation. Und da müssen sich die Leute schon jemanden suchen, dem sie selber vertrauen, nicht? Und nur weil der Coach gut für mich war, heißt es ja nicht, dass der Coach für die Person dann auch gut ist. Nicht? Und deshalb, aber es gibt Konflikte, die müssen geregelt werden, weil sonst kann eine Firma nicht erfolgreich sein.
Was sind denn häufige oder die häufigsten Führungsfehler, die du jetzt aus deiner Metaperspektive heraus beobachtet hast? Vielleicht auch speziell in der Modebranche. Ich weiß nicht, ob man da branchenspezifische Schwierigkeiten identifizieren kann.
Die häufigsten Fehler. Also ich denke, die ideale Firma geht positiv mit Veränderung um und verändert immer irgendwas. Und wenn da jemand sagt, du kannst dich verändern, ich nicht, dann wird's schwierig. Und ich mag auch nicht dieses Wort Transformation oder dieses Wort Change. Für mich ist Veränderung also absolute Normalität. Und deshalb finde ich auch man sagt jetzt viel Transformationsprozess, aber eigentlich ist es total normal, dass eine Firma sich verändert. Da mehr, mal in einem anderen Bereich mehr und dass dann immer unheimlich Bewegung in der ganzen Organisation ist. Und das ist wie so ein Muskel, der trainiert wird. Und Veränderung ist dann letztendlich auch ein Muskel, dass die Firma beweglich bleibt. Und da müssen alle mitmachen. Und da kann sich nicht irgendeiner hinstellen und sagen, bei mir nicht. Unsere Branche ist ja in einer schwierigen Situation gerade. Und die Begehrlichkeit der Textilie an sich ist nicht mehr so hoch. Die Endverbraucher geben weniger Geld aus und die Vertriebswege sind zerklüfteter denn je. Und dadurch fällt es schwer, auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Und daher ist es eben sehr wichtig, dass man sich wirklich bewusst damit auseinandersetzt, wo sind die Stärken einer Firma und wie können wir gemeinsam auch diese Stärken wirklich umsetzen und auf diese Stärken setzen. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Und das geht nur zusammen. Aber du hast noch nach den Führungsfehlern gefragt. Ne? Ich entschuldige, da bin ich jetzt ein bisschen abgewichen. Also nochmal.
Ein bisschen, aber ich wollte dir ein bisschen Raum geben.
Ja, das ist nett von dir, genau. Ja, ja. Aber nochmal diese Führungsfehler. Ich denke, dass man diese Beweglichkeit unterstützen muss und dass man diese Beweglichkeit nicht bremsen darf. Das ist das Wichtigste. Und dann auch als Führungskraft ist es ein wesentliches Thema, dass man die Menschen dabei unterstützt, ihre Arbeit zu machen und gute Arbeit zu machen und sie die Mitarbeiter groß macht bei ihrer Arbeit und sie dabei unterstützt und nicht bremst. Und das war für mich immer ganz wichtig. Und jeder Mensch hat Stärken. Und als Führungskraft bin ich gut beraten, dass jeder Mitarbeiter zu 80% in seinen Stärken arbeitet und nicht in seinen Schwächen. Und maximal 20% in seinen Schwächen. Und das war für mich immer ein ganz wichtiges Kriterium, weil wenn einer 80% in seinen Stärken arbeitet, dann fühlt er sich gut, dann hat er Spaß, dann ist er produktiv, dann ist er meistens auch sehr gut. Und wenn einer zu viel in seinen Schwächen arbeitet, das ist weder für die Motivation gut, noch für die Ergebnisse gut und das ist einfach nicht richtig. Und dass man sich damit mit diesen Menschen wirklich auseinandersetzt, was sind seine Stärken? Und das, glaube ich, das machen viele Führungskräfte nicht so gut.
Wie kommt man da hin? Weil du sagtest ja auch anfangs Challenge Personalauswahl. Wie schaffst du es, dass du tatsächlich Leute einstellst oder Räume schaffst, in denen es tatsächlich gelingt, dass zu 80% in den Stärken gearbeitet werden kann?
Ja, das Erste ist, dass man sich wirklich mit dem Menschen auseinandersetzt. Dass man Interesse hat, ne, für den Menschen. Und wenn einer zum Beispiel sagt, ich interessiere mich nicht so für Menschen, dann sollte er keine Führungskraft werden.
Du hast ja schon einige Generationswechsel begleitet. Wenn du jetzt auf die nächste Generation schaust, nimmst du da Unterschiede im Führungsstil wahr?
Ja, klar, auf jeden Fall. also klar, ich gehöre ja mittlerweile auch zu den Alten. Und trotzdem meine ich auch noch, dass ich sehr, sehr modern und sehr jung bin. Trotzdem habe ich ja viele auch als Führungskraft Mitarbeiter gehabt, die waren jünger als ich. Und die haben auch mich herausgefordert. Alleine, also dann kam so eine junge Generation und so, die permanent Feedback haben wollten. Und da habe ich gesagt, jetzt sag mal, also machen wir das einmal, wir sind so gewohnt, einmal im Jahr so ein Feedbackgespräch und da haben die gesagt, einmal im Jahr, das kommt überhaupt nicht frei, also das kommt überhaupt nicht in die Tüte, mindestens einmal im Quartal stehe ich bei dir und dann hätte ich gerne Feedback und so, damit ich meine Schwerpunkte anders setzen kann, damit ich weiß, wo ich stehe und das ist schon auch als Führungskraft, das ist anstrengend. Also das ist die gehen da mit dieser Performance-Kultur gehen die ganz anders um. Mhm. Und das war für mich schon ein Learning. Und da erwarte ich eben auch als Führungskraft, dass man sich auch auf die Mitarbeiter einstellt. Mhm. Ich erwarte natürlich auch umgekehrt, dass die Mitarbeiter sich auf mich einstellen. Aber trotzdem, es gibt so ein paar Punkte und so, da sollte die Führungskraft sich auch auf die Mitarbeiter einstellen.
Idealerweise. Diese neue Generation, die bewegt sich natürlich auch in einer Branche, die vor komplett anderen Herausforderungen steht, als du sie erlebt hast als CEO. In was für einer Branche werden die sich bewegen? Mit welchen Herausforderungen?
Also die Zeit, die wir jetzt haben, ist ja viel schneller als noch zu unserer Zeit, also zu meiner Zeit oder auch noch 20, 30 Jahre davor. Das heißt also, der Vorstand oder der CEO ist noch mehr herausgefordert, schneller zu reagieren und vor allen Dingen das Unternehmen noch beweglicher zu machen. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man ganz, ganz nah dran ist, aber dass man eine Organisation schafft, die auch so beweglich ist. Und zwar die ganze Organisation. Und für mich ist ein wesentlicher Treiber für die nächsten Jahre ist dieser gesamte Produktentwicklungsprozess, den wir haben. Und der ist noch viel zu langsam. Also wenn man sich überlegt, dass das Design eines Liefertermins fast 10 Monate, bevor die Ware am POS ankommt, dass da der Designprozess stattfindet, ich finde, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das wird sich in den nächsten Jahren massiv ändern, dass der Kontakt zum Endverbraucher viel früher in die Kollektionsentwicklung einbezogen wird, als das jetzt der Fall ist. Und man sieht das ja bei den Chinesen Shein und Temu, dass die ja nur eine kleine Menge produzieren, dann sehen, was der Endverbraucher sagt und dann erst die große Menge produzieren und dadurch viel weniger Reste haben und viel genauer den Geschmack der Endverbraucher treffen. Und bei uns ist ja alles produziert, wenn der Endverbraucher das erstmal an die Ware rankommt und so. Und ich glaube, das ist nicht zeitgemäß. Da wird sich was ändern müssen.
Ist Wholesale denn noch zeitgemäß?
Wholesale ist noch zeitgemäß. Denn es gibt ja viele Endverbraucher, die kaufen im Multilabel-Läden ein und als Marke. Wenn man diese Endverbraucher auch erreichen will und was man auch sollte, dann kommt man an Wholesale nicht vorbei. Das wird aber auch in Zukunft anders sein. Denn dass man in Anführungszeichen diese Vororder-Limits hat und dass dann alles sofort geliefert wird, ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Und auch, dass man eine unglaubliche Menge vorfinanziert, da wird sich unbedingt was tun müssen.
Und wie sieht das dann aus?
Ja, dass die Supply Chain ganz anders miteinander arbeitet. Diese langen Zyklen mit der unheimlich großen Unsicherheit, den Geschmack der Endverbraucher zu treffen. Und wenn man jetzt sieht, dass 10-20% aller produzierten Textilien werden ungetragen vernichtet. Und das ist, ich will auch gar nicht anklagen und ich möchte, dass es, sondern es ist einfach gar nicht machbar, weil man ja den Endverbraucher erst viel zu spät sieht, wenn alles produziert ist. Und es ist jetzt gar nicht anders machbar. Das geht übrigens Zara und H&M und den Vertikalen geht das genauso. Weil die haben ja ein bisschen weniger Unwissen über den Endverbraucher, aber trotzdem produzieren die auch alles, bevor der Endverbraucher einen Teil sieht. Und Zara ist da vielleicht ein bisschen anders. Die produzieren dann nochmal ein bisschen einen Teil nach. Aber trotzdem haben die auch große Mengen, die nicht verkauft werden. Und das muss ja alles finanziert werden. Und das ist eine Sache, da wird sich in den nächsten Jahren wesentlich was verändern, auch verändern müssen.
Und was würdest du den CEOs, den jungen CEOs von morgen vielleicht oder die jetzt gerade in den Startlöchern stehen, als Werkzeugkoffer mit in die Hand geben, um quasi durch diese Zeiten, durch diese Zukunft zu navigieren?
Die DNA der Marke immer in den Vordergrund stellen und auf der Basis sehr viel verändern. Und das ist, ich glaube, der Schlüssel für die Zukunft. Dass man eine Organisation hat, die schlank ist, die beweglich ist, die schnell ist und damit dieser starken Marken-DNA die als Basis nimmt und dann drumherum viele Dinge verändert. Und wir sind mit einigen Prozessen, gerade was Produktentwicklung, sind wir noch nicht technisch genug, also nicht IT-unterstützt genug, weil man braucht ja auf der einen Seite diese Kreativität der Designer, aber auf der anderen Seite braucht man ja auch die Kontinuität in der Produktentwicklung. Ich meine, wenn du in deinen Kleiderschrank schaust oder wenn ich in meinen Kleiderschrank schaue, da ist ja ein gewisser Stil, eine gewisse Stilistik. Und diese Stilistik ändert sich ja nicht von einer Saison auf die andere Saison. Zugegebenermaßen bei Frauen ist es natürlich noch etwas experimenteller und etwas neuer als bei Männern. Aber trotzdem ändert sich das ja nicht so schnell. Das heißt also, viele arbeiten ja mit diesem Bestseller-Management. Das heißt also mit der Kontinuität. Aber trotzdem braucht man immer auch Highlights und kreativ und dies zusammenzubringen. Also zum Beispiel für dieses Bestseller-Management. Dieses Design, diese Designleistung, das kann wunderbar eine Software machen. Jedes Teil aufzumachen und so, wie gesagt, das dauert viel zu lange und es kostet einfach zu viel Geld. Mhm. Nicht, weil diese Musterteile, das ist Wahnsinn. Nicht? Und da, ich glaube, da müssen wir neue Wege gehen. Und diese neuen Wege, das können die jungen Leute. Die Alten, die sind zu viel verhaftet, zu verliebt in die Vergangenheit. Und da kommen die jungen Leute und die sollen das ändern.
Welchen Rat hättest du denn gerne bei deinem Start in die Modebranche gern bekommen?
Also als erstes, wenn ich diese Frage höre, habe ich natürlich an meine gesamte Karriere gedacht. Nicht?
Und, ja. Und so war sie gemeint.
Ja, okay. Dann ich habe gedacht, es wäre schön gewesen, wenn mir einer gesagt hätte, sei mutiger und du kannst dir selber mehr vertrauen. Und dass man seinen Weg noch konsequenter und direkter gehen kann. Und dieses Selbstbewusstsein hatte ich nicht. Und diesen Mut auch nicht. Und glücklicherweise ist es dann später gekommen. Aber das war, da hätte ich gerne jemanden gehabt, der mir so dieses Zutrauen gegeben hätte.
Mhm. Wo wir jetzt schon bei den Ratschlägen sind. Du hast ja gesagt, du hast zwei Bücher geschrieben. Dein erstes Buch trägt dann auch den Titel Mutig sein, glücklich werden. Und um unseren Hörern jetzt zum Schluss auch nochmal einen Rat mit auf den Weg zu geben. Alex, sag mal schnell, glücklich werden in a nutshell.
Geh deinen einen Weg und werde dir klar, was du machen möchtest und dann mach es.
Alex, wieder was gelernt. Vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn du wieder ein Buch geschrieben hast.
Sehr gerne, Judith, ich danke dir.
Das war Alexander Gedert und das war der TV-Podcast. Fragen und Feedback wie immer gern an podcast@textilwirtschaft.de. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 14 Tagen.